Schlag gerne mit mir auf das zweite Chronikbuch, haben wir nicht so oft, zweite Chronik 5 und ich lese die Verse 7 bis 14. Zweite Chronik 5, 7 bis 14. Es geht dann vor allem um die letzten zwei Verse, aber für den Kontext hole ich ein bisschen aus. Also wir sind in Jerusalem, wir sind bei Salomo, wir sind bei der Einweihung des Tempels. Das vielleicht noch zum Kontext. Ab Vers 7. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden von dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. So dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also dieser Ort der Begegnung mit Gott, dieser Ort des Gebets, der Tempel, wird errichtet. Wir haben neulich, habe ich ja ausführlicher über den Tempel gesprochen. Und jetzt wird es eingeweiht, die Priester kommen, die einzelnen Details kann man sich angucken, da sind diese Cherubim, also Figuren von Engeln, die über der Stelle der Lade sind. Gott hatte zu Mose schon gesagt, da an dieser Stelle will ich dir begegnen. Das ist der Ort, wo du mich triffst. Und dann heißt es, als sie im Lobpreis anfangen, die Herrlichkeit des Herrn, wie eine Wolke erfüllt das Haus. Die Atmosphäre ist so dicht, dass man nicht durchkommt, dass man buchstäblich nicht reinkommen kann. Ich will mit euch in den nächsten Wochen, wir haben über das Thema Heiligkeit gesprochen in den letzten Wochen und ich will über die Gegenwart Gottes mit euch ins Gespräch kommen. Wir wollen da tiefer reingehen. Ich habe die Gemeindefreizeit sehr genossen letzte Woche. Wir hatten ein großartiges Team, was das vorbereitet hat. Eine tolle Gemeinschaft, einen tollen Mix von Programm und alles, was dann ein schönes Haus, etwas verwinkelt. Man hatte auch mal so ein bisschen Ecken, das war ganz schön. Aber das klare Highlight für mich war die Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Wir hatten den Samstagabend. Wir hatten also Thema war immer wieder Identität, unsere Identität in Christus. Da hatten wir verschiedenen Input dazu. Am Samstagabend hat Linda das nochmal sehr, sehr stark, sehr persönlich aufgegriffen, dieses Thema, ist dann nochmal tiefer mit uns reingegangen und hat uns dann in in so Kleingruppen gesteckt. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Kleingruppen, aber es war, wir haben ausgetauscht, ja, wie haben wir vorhin gehört, ne? Gott spricht uns an als Kinder, nicht als Knechte. Und das war so die eine Frage, ja, siehst du dich so, wie Gott dich anspricht? Oder wie geht es dir damit? Und das andere, wir sind auch als ganze Gemeinde, wir sind sein Leib, wir gehören zu ihm. Wie ist da deine Position da drin? Und dann sollte man ein bisschen austauschen und füreinander beten. So, man hätte 100 Mal erlebt, dann wird 10 Minuten gebetet und dann gehen alle irgendwie noch Uno spielen oder so. Und wir haben angefangen zu beten. Und ich kann es nicht anders sagen, als dann kam die Gegenwart Gottes in den Raum. Einige Nicken, die dabei waren. Wir haben da auch in meiner Gruppe gebetet. Es war sehr persönlich, sehr schnell. Und ich guckte mich irgendwann um oder wir waren fertig oder so. Und da waren Leute, die sich umarmten. Da waren Leute, die weinten. Da waren Leute, die alleine weinten. Da kniete jemand allein in der Ecke. Wir hatten dann noch Lobpreis im Anschluss. Und Max sprach von, wie hat er gesagt, heiliges Chaos, Betonung auf heilig. Und es war so eine göttliche Ordnung da drin, ja, die aber eben nicht menschlich sortiert war, sondern du merktest, okay, da, hier ist jetzt was, hier passiert jetzt was. Und dann war irgendwann, kriegte ich so leichtes Schleudertrauma, weil dann 10 Uhr Nachtruhe, Lobpreis vorbei war wegen der Nachbarn. Aber viele blieben dann auch noch im Raum und blieben einfach in Gottes Gegenwart. Und es war für mich ein sehr, sehr kostbarer Moment. Ich glaube, für einige andere auch. Und es gibt diese Begegnungen, wo du merkst, Gott ist jetzt da. Und er ist jetzt anders da, als er sowieso da ist. Ich musste dran denken, Freunde von uns waren lange für Jesus in Bosnien, in Sarajevo, haben da ein Gebetshaus oder einen Gebetsraum aufgebaut. Und wir waren da zu Besuch und ich dachte, auch sehr cool, was die machen und so weiter. War jetzt gar nicht besonders heilig gesinnt und dachte, ich gucke mir mal diesen Gebetsraum an. Der war so in so einer Art Kellergelass unter dem Haus. Da hatte im Bürgerkrieg da noch, war da eine MG-Station und später dann waren da Kriegsgefangene in diesem Kabuff und jetzt hatten die einen Gebetsraum draus gemacht. Und ich bin da zur Tür rein, und also die haben mir ein bisschen erzählt, dass sie da beten und so, aber ich bin da zur Tür rein und ich bin wirklich fast auf die Knie gefallen und fing an, in Sprachen zu beten und wusste irgendwie, der Herr ist hier. So wie Jakob das sagt, ne, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Also ich hatte so eine Ahnung, dass er da ist, aber es gibt diese Begegnung. Es gibt diese Erfahrung von Gottes Gegenwart. Und ich überschreibe das Ganze, habt ihr schon gesehen, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. So, die Frage ist, wo ist Gott? Also das ist ein Zitat von dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, der diese Geschichte erzählt, wo das ein Rabbi sagt. Es gibt eine andere Geschichte, wo einer sagt, ja, ich gebe dir, weiß nicht, 1 Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Und der andere sagt, ich gebe dir 10 Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist. Also, wir müssen gucken, wovon wir reden. Die Bibel lehrt uns, dass Gott allgegenwärtig ist. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Die ganze Schöpfung ist voll von seiner Gnade, von seiner Gegenwart. Ja, Psalm 139 kennen viele, hören wir sehr tröstlich, ja, du siehst mich. David betet erstmal, ich versuche mich vor dir zu verstecken, aber es geht überhaupt nicht. Wo sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Wo sollte ich mich verbergen vor dir? Er kommt dann zu dem Schluss, dass das ein Glück ist, dass das nicht geht. Aber selbst wenn du es versuchst, ja, nehme ich Flügel der Morgenröte, einige kennen das alte Lied, so, da bist du auch noch im Sonnenuntergang und wenn ich hinab ins Meer sinke, dann bist du da. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Die ganze Schöpfung ist durch Christus gemacht und durch ihn gehalten. Also er hält jedes Atom zusammen. Das ist wichtig, dass wir das klar haben. Ja, wenn wir von Gottes Gegenwart sprechen, wenn wir davon sprechen, dass Gott da in den Raum, dass die Gegenwart Gottes in den Raum kam, dass die Gegenwart Gottes diesen Tempel erfüllte, dann ist damit nicht gesagt, dass der vorher da nicht war. Ja, es ist ein bisschen, es sind verschiedene Vorstellungen von Gegenwart. Ich hoffe, glaube ich nicht, man kann sich darauf einlassen, gedanklich. Also wir können von der Allgegenwart Gottes sprechen. Wir können, wenn wir gläubig sind, davon sprechen, dass Christus in uns ist. Kolosser 1, 28 sagt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Heilige Geist erfüllt uns. Durch den Geist wohnt Christus in unseren Herzen. Das ist eine Sprache, die wir vor allem bei Paulus immer wieder finden. Und das gilt für dich, wenn du zu Jesus Christus gehörst, ob du das gerade fühlst oder ob du es nicht fühlst, so wie das war das Thema an dem Samstagabend, ja, du bist dein Kind, ob du dich gerade so fühlst, vielleicht fühlst du dich mehr als Knecht oder wie ein flüchtiger Bekannter von Jesus, aber du bist sein Kind, wenn du ihn angenommen hast. Das gilt in jedem Fall, in jeder Situation, egal wie du dich fühlst. Er hat sein Ja über dein Leben gesprochen, und das ist nicht von deinen Empfindungen abhängig. Amen? So, und jetzt gibt es aber noch eine andere Dimension von Gottes Gegenwart. Und über die will ich weiter mit euch sprechen. Und das ist das, was manchmal die manifeste Gegenwart Gottes genannt wird. Oder die, könntest du auch sagen, die greifbare, die spürbare Gegenwart Gottes. Das ist diese Erfahrung, jetzt an diesem Moment hat sich was verändert. Und das war nicht, dass jetzt, wie hat das jetzt jemand gesagt gerade, mit dem ich sprach, die Salbungsquinte auf dem Piano, so dann wird es noch ein bisschen schmalziger und irgendwie die Nebelmaschine geht an und alle haben Gänsehaut, so wie du auch beim Taylor Swift-Konzert Gänsehaut haben kannst, sondern es ist tatsächlich die Begegnung mit dem Heiligen Gott. Und das finden wir immer wieder durch die ganze Bibel. Und das finden wir immer wieder auch durch die Geschichte Gottes mit seinen Menschen seitdem. Und das können wir heute immer wieder erfahren. Ich sag gleich vorneweg, das ist eine Dimension, die nicht verfügbar ist. Wir sagen, okay, so und jetzt bitte nach dem zweiten Lied wäre es dann soweit. Tatsächlich sind das manchmal die krampfigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn du so letzte Woche eine ganz starke Erfahrung mit Gottes Gegenwart hattest und jetzt denkst, okay, heute machen wir wieder so, wir machen einfach alles genauso wie letztes Mal, vielleicht machen wir Kleingruppen und so weiter, so funktioniert das nicht. Aber es ist diese Dimension da. Gott sagt zu Mose, er soll auf den Berg kommen. Das sind häufig in der Bibel diese Bergerlebnisse, wo er dann die 10 Gebote empfängt, die dann hier in dieser Bundeslade liegen, also die zweite Edition. Und dann heißt es, dass da Feuer kam auf dem Berg, dass der Berg bebte. Also es waren, die Leute haben alle Angst gekriegt, ja, eigentlich hatte Gott gesagt, dann soll das ganze Volk kommen. Und dann haben sie gesagt, nee, Mose, mach du das lieber mal alleine klar. Also es war eine erschreckende Begegnung mit dem Heiligen Gott. Ich habe neulich, als ich über Heiligkeit gesprochen habe, schon mal ein paar Beispiele genannt. Das überlappt jetzt ein bisschen. Da sind die Israeliten, die aus Ägypten ausziehen und Gott zieht vor ihnen her. Und Gott sagt nicht, naja, ihr müsst das einfach glauben, ich bin halt immer da. Sondern in dieser Situation geht er sichtbar vor ihnen her mit dieser Wolkensäule, mit dieser Feuersäule. Abends mit Beleuchtung und es ist klar, Gott ist da. Als die Ägypter kommen, stellt er sich zwischen die Israeliten und die Ägypter ganz, ganz, ja geradezu haptisch. Und sie wissen, der Herr ist mit uns. Und dann gibt es immer wieder im Heiligtum Gottes diese Erfahrung. Schon gleich, als das erste Mal die Stiftshütte, dieses Zelt aufgebaut wird, dieses mobile Heiligtum, was die Israeliten hatten, dann ist da genau die gleiche Erfahrung. Mose ist da und betet und dann die Ältesten sind da und dann kommt die Gegenwart Gottes und sie können nicht mehr, Mose kann nicht mehr in das Zelt gehen. Und beim Tempel haben wir es hier gehört und so ähnlich geschieht das immer wieder. Wir können an die großen Propheten denken. Ja, es gibt diese Geschichte von Elia, der die Konfrontation hat mit den Baalspriestern und dann machen die so eine Art Battle mit zwei Altären. ja, verrückte Geschichte. Und Elia baut einen Altar auf und schlachtet das Tier, gießt dann nochmal Wasser drauf, so ein bisschen das Handicap zu erhöhen. Und dann sagt er, okay Gott, jetzt bist du dran. Und ich habe alles gemacht. Und das ist so ein bisschen auch Teil dieser Erfahrung. Wir tun das, was wir tun können. Ich bin mir sehr bewusst als Prediger, ich kann Worte sprechen. Das konnte ich schon immer ganz gut. Wer lacht da? Aber auch gerne viel, ja. Aber dass dann was passiert. Das beim Beten ist es ganz manifest, ja. Dass dann was passiert, dass das nicht nur ein netter, schöner Zuspruch ist, sondern dass Gott tatsächlich handelt, ist total unverfügbar. Aber er gibt uns seine Verheißung, dass er es tun will. Also Elia steht jetzt neben diesem Tempel und sagt, Gott, wenn du jetzt nichts machst, dann sehe ich ganz schön alt aus, vor 400 Baalspriestern. Und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen, der dieses Opfer verzehrt. Und dann kurz danach ist Elia wieder depressiv abgesackt und Gott begegnet ihm nicht wieder im Feuer, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern in der leisen Stimme. Ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber sehr reale Erfahrungen. Dass der lebendige Gott sagt, ich will dir begegnen. Ich will, dass du meine Gegenwart erfährst. Im Alten Testament ist immer wieder von der Herrlichkeit des Herrn die Rede. Da heißt es mal auch, dass sie dann den Tempel verlässt, als Gott da sein Volk richtet. Oder dass sie eben herabkommt. Und dann kommt Gott herab als Mensch. Und dann heißt es, Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit Gottes kommt in der Gestalt von Jesus Christus. Und das lesen wir dann immer wieder. Ja, und er tut ein Wunder, das ist sogar das Weinwunder. Klingt gar nicht so heilig. Und dann heißt es, das war das erste Zeichen, was Jesus tat. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Sie erleben in den Begegnungen mit diesem Menschen Jesus. Manchmal sind die ganz alltäglich unterwegs. Und dann gibt es immer wieder diese Momente für die Jünger und für die anderen, wo sie merken, okay, hier ist mehr als ein Mensch. Petrus im Boot, habe ich neulich von gesprochen. Geh weg von mir. Wer ist dieser? Auch Sturm und Wellen sind ihm gehorsam. Auf dem Berg der Verklärung, ganz massiv, Jesus leuchtet plötzlich. Immer wieder diese Erfahrung und es geht dann weiter. Also in dieser Zeit ist Jesus natürlich handgreiflich da. Aber dann sendet er seinen Geist. Und da geschieht ein Brausen vom Himmel her, Feuerzungen, Sturmwind. Oder Apostelgeschichte 4, Verfolgungssituation, die Christen kommen zusammen zum Beten. Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, bebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Also es ist ein inneres Erleben, der Geist wirkt. Und manchmal geht es einher mit einem äußeren Erleben, dass du was spürst, dass was scheppert, dass was bebt. Manchmal ist es ganz still und du sitzt vielleicht sogar im Bus und merkst plötzlich, der Herr ist jetzt hier und die anderen kriegen gar nichts davon mit. Und manchmal ist es eine Erfahrung, die ganze Landstriche bewegt. Da komme ich gleich zu. Also, mir ist nur wichtig, dass wir verstehen, wovon wir reden. Gott ist ein allgegenwärtiger Gott. Er ist immer da. Gott ist immer am Werk um dich rum. Manchmal sichtbarer, manchmal nicht so sichtbar. Aber es gibt manchmal diese Erfahrungen, ein besonderes Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Wo es greifbar wird. Und wo dann manchmal Dinge auch stärker und schneller geschehen, wo plötzlich einfach, also Gottes Volk ist versammelt in der Anbetung und das machen wir jede Woche, aber dann ist eine andere Dimension da und plötzlich Leute werden einfach geheilt mitten im Lobpreis, hat gar keiner gebetet oder Menschen tun Buße oder andere Dinge geschehen. Ich lese gerade intensiv über die letzte ganz große Erweckung, die es in Europa wahrscheinlich gegeben hat, vor 75 Jahren auf den Hebriden, Isle of Lewis, also äußere Hebriden vor der schottischen Küste, die hinterste Ecke sozusagen. Also danach kommt dann noch Island und dann, ja. Und es gab mehrere Wellen von Erweckung so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die berühmteste ist die von 1949. Und ich lese gerade ein Buch, sind viele Zeugnisse versammelt von ganz verschiedenen Leuten, die da gelebt haben, die zum Teil darin zum Glauben gekommen sind. Und die beschreiben es an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Worten so, dass die Gegenwart Gottes praktisch diese ganze Insel bedeckt hat. Also jemand schreibt, das war wie ein Baldachin, wie ein Dach von Gottesbewusstsein über der ganzen Gegend. Und er beschreibt eine Frau, die da noch ganz jung war und irgendwie merkte, Gott ist an ihr dran. Und sie wollte sich nicht bekehren und sie hat versucht, also so ähnlich wie David im Psalm 139, dem irgendwie zu entfleuchen und sagt, es ging nicht. Es ging nicht. Überall, wo ich hinkam, merkte ich, als jemand, der noch gar nicht gläubig war, hier ist die Gegenwart Gottes. Es gibt Berichte von Versammlungen in den Kirchen, wo gebetet wurde, Leute auch Buße getan haben und dann sind die irgendwann raus und haben gesehen, draußen sind Leute versammelt vor der Kirche. Da sind sie an der Straße, irgendwo sind Leute im Feld, die auf den Knien sind, die Gott anrufen. Die hatte niemand eingeladen. Ja, da hat keiner Zettel verteilt. Aber die Gegenwart Gottes kommt herab. Eine Gebetsversammlung und es ist so ein bisschen zäh. Das Haus ist aber voll, die Leute sitzen noch die Treppe hoch und so und auf dem Tisch und einer betet und sagt, ich glaube, der Schmied betet und sagt, Herr, wie soll ich an dich glauben, wenn du jetzt nicht handelst? Du hast doch gesagt, dass du kommst, wenn wir dich rufen. Jetzt komm in Kraft. Und dann bebt das Haus. Es gibt mehrere Berichte von Personen, die sagt, ich bin da fast von der Treppe gefallen. Die Leute rechts und links von mir haben angefangen, Buße zu tun. Dann gehen sie irgendwann raus aus dem Haus, es ist nachts um eins, also 1949 im Norden Schottlands, da war man nachts um eins nicht irgendwo unterwegs. Und draußen sind Leute unterwegs, sind unterwegs zu der Versammlungshalle mit Fackeln und zum Teil Stühle unterm Arm, weil die irgendwie wissen, jetzt passiert was. Jonathan Edwards, der große Theologe des ersten, The First Great Awakening, 1730er Jahre in den USA und damals noch Neuengland, Kolonien, schreibt über seine Stadt, es war, als sei die ganze Stadt erfüllt von der Gegenwart Gottes. Kinder beteten in den Straßen, einfach so. Und immer wieder solche Erfahrungen. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele erzählen, wo nicht irgendjemand ein Programm macht und sagt, ab nächsten Dienstag haben wir hier Revival-Versammlungen, sondern wo Menschen in Gottes Gegenwart kommen und Gott kommt, um ihnen zu begegnen. In der Azusa Street habe ich letzte Woche von erzählt, in Los Angeles, wo die Pfingstbewegung ihren Anfang genommen hat, wurde berichtet, dass manchmal eine sichtbare Wolke im Raum war. Und wenn du in diese Leute, die da in diese Wolke reinkamen, wurden geheilt. Ich kann nur diese Zeugnisse teilen. Ich kann die nicht groß theologisch analysieren. Ja, das entzieht sich unseren Kategorien. Ich kann nur sagen, die Bibel spricht davon. Ich kann sagen, Christen haben es immer wieder erlebt. Und ich kann nur sagen, ich habe Sehnsucht danach. Und ich habe heute gar keine große Lehre, außer vielleicht euch diesen Horizont ein bisschen zu weiten. Aber ich wünsche mir, dass ich euch ein Stück mit dieser Sehnsucht anstecken kann. Wir haben als Gemeinde ja unseren Visionsprozess gemacht und haben da unser Vision Statement und Mission Statement formuliert. Und da haben wir gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, in der vielfältige Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren. Wir leben in Gottes Gegenwart. Wenn wir Gottesdienst feiern, ist das nicht primär eine Veranstaltung, wo wir Seminar machen oder wo wir irgendwas, viele schöne Dinge machen, sondern wir sagen, es ist ein Ort, wo wir Gott begegnen wollen, wo wir uns ausstrecken nach seiner Gegenwart und wo wir erleben, ja, er ist da, er lässt sich finden. Nicht so krass vielleicht wie in diesen Beispielen, aber er ist da. Und das ist mein Gebet ganz oft für unseren Gottesdienst. Manchmal bete ich das ja auch hier von vorne zum Einstieg. Ja, es ist jetzt deine Zeit. Das ist das Lied, Have Your Way. Ja, also nicht wir ziehen jetzt, kurbeln hier unser Programm durch und ob der Heilige Geist da ist oder nicht, macht gar keinen Unterschied, weil wir eh schon alles geskriptet haben. Sondern wir sagen, wir halten dir das hin. Und so geht es mir oft, wenn ich predige. Ob ich mich super vorbereitet fühle oder gar nicht. Ich sage, das sind alles nur Worte. Wenn du nicht durch dein, also es sind, wenn es Gottes Worte sind, sind sie lebendig in sich. Aber ich kann nur reden. Aber du kannst wirken. Ich sage, Herr, tu du dein Werk unter uns. Und wenn das was anderes ist, als was wir geplant haben, dann super, dann gehen wir mit dir. Und wenn du uns vorher schon gezeigt hast, was du machen willst und der Plan deshalb bleibt, ist auch gut. Aber wir wollen sehen, dass Gott mit seiner spürbaren Gegenwart kommt. Warum? Ich sehe, was Gott tut, da wo er gegenwärtig ist. In diesen Zeugnissen, in seinem Wort. Und das sind Dinge, nach denen wir uns ausstrecken. Nicht unbedingt, dass das Haus wackelt. Ja, es gibt auch so Begleiterscheinungen. Es gibt manchmal häufiger wackelt vielleicht nicht das Haus, aber einzelne Menschen. Ich erlebe das relativ häufig, wenn ich in Gottes Gegenwart bin, dass ich dann anfange, ein bisschen zu zittern, nicht mehr stehen kann. Andere kennen das, manche fallen um. Das sind Begleiterscheinungen, das ist nicht das, was wir suchen. Aber was passiert, wo Gott kommt, ist, dass Menschen eine Offenbarung haben von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit. Dass Menschen anfangen, sich im Licht Gottes zu sehen. Und in eine Buße hineinkommen, die nicht in jemand eingeredet hat, ja, schlechtes Gewissen, sondern hey, so wie Petrus im Boot zwischen den zappelnden Fischen. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich passe nicht zu diesem heiligen Gott. Und dann auch erleben Menschen eben auch, dass dieser heilige Gott dann seine Hand auf sie legt und sagt, Friede sei mit dir. Ich habe alles bezahlt. Auf Lewis, manche berichten, dass sie 2-3 Monate mit diesem Gefühl rumliefen von Sündenerkenntnis, bis sie durchgedrungen sind auch zu dieser Gewissheit von Errettung. Das ist krass. Aber da, wo Gottes Gegenwart kommt, da geschieht Umkehr. 1907 in Pyongyang, heute Nordkorea, gab es eine Pastorenkonferenz, wurde gepredigt und ein koreanischer Pastor steht auf und sagt, ich muss dich um Vergebung bitten, ich muss Gott um Vergebung bitten und er tut Buße darüber, dass er diesen, ich glaube, amerikanischen Missionar, der das ganze Ding geleitet hat, total abgelehnt hat und überhaupt nicht ausstehen konnte. Vor versammelter Mannschaft in so einer großen Versammlung. Kann man diskutieren, ob das der weiseste Weg ist, aber das hätte jetzt einfach nur cringe sein können, super peinlich. Oh Mann, ja, okay, ja, klar, ich vergeb dir und so, okay, nächstes Lied, ja? Die Gegenwart Gottes erfüllt diese Halle oder dieses Zelt, wo die sind und plötzlich fangen überall an, Menschen an, Buße zu tun. Es ist nicht, hey, machen wir jetzt auch, coole Idee, könnte ich auch mal wieder machen, sondern das ist die Gegenwart Gottes, die Herzen berührt. Das ist der Geist Gottes, der Buße wirkt. Und Buße klingt nicht so lustig, aber heißt ja, wir kommen ins Reine mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Und was gibt es Besseres? Damit einher geht dann eben auch diese Annahme, von der wir hier sprechen. Diese Gewissheit der Geborgenheit. Ich darf sein bei dir. Es führt in die Anbetung auf eine andere, tiefere Weise. Warum singt ihr denn da so lange? Ja. Und diese Erfahrung der Gegenwart Gottes setzt häufig auch die Kraft des Geistes in einer anderen Weise frei, dass Geistesgaben freigesetzt werden, dass Wunder geschehen, dass Heilung geschieht, dass Befreiung geschieht. Wenn Jesus irgendwo reinkam, dann haben die Dämonen von alleine angefangen zu schreien und wurden dann ausgetrieben. Ja, weil die einfach wussten, wer, mit wem sie jetzt konfrontiert sind. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann kann es zu allerlei Reaktionen kommen. Aber noch entscheidender als all das, wonach ich mich sehne, dass das geschieht, ist, der lebendige Gott selbst kommt in seiner Schönheit, in seiner Reinheit, in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit. Er kommt mit wunderbaren Gaben, aber noch so viel wunderbarer ist, wer er ist, wie er ist. Manchmal bleibt das für uns ein bisschen theoretisch. Uns wurde gesagt, er liebt uns und so, und dann glauben wir das auch. Und dann hast du irgendwann mal diese Erfahrung, dass er ja, seine Arme um dich legt. Oder dass er dich, dein Herz erfüllt. Oder wie immer du es dann beschreiben willst. Manchmal kann man gar keine Worte finden. Aber wir suchen ihn. Psalm 16 sagt David, vor dir ist Freude die Fülle. Und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Also wir suchen ihn, wir suchen seine Gegenwart um seiner selbst willen. Der Tempel war der Ort, wo Gott gesagt hat, da will ich wohnen, da könnt ihr mir begegnen. Und im Fokus, wenn ihr hier auch das Gebet von Salomo lest, ja, da ist auch die Erwartung, ja, wenn wir dann zu dir beten, dann wirst du bitte antworten. Wir wollen auch was von dir, ja. Ist nicht verwerflich. Aber vor allem geht es darum, Gott verdient diese Ehre. Gott verdient diese Anbetung. Und ich will alles ihm geben. Ich habe das überschrieben mit diesem Wort, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und ich versuche dann zu landen. Der Martin Buber erzählt von einem alten Rabbi, der dann seine Gäste, gelehrte Männer gefragt hat, wo wohnt Gott? Und die sagen, wir haben gelacht, und sagt, ja, komische Frage, die Welt ist seiner Herrlichkeit voll, die kannten ihre Bibel. Und er sagte, nee, die Antwort ist, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich habe das neulich von einem Prediger gehört, der gesagt hat, bei jeder Versammlung taucht der Heilige Geist mal so den Zeh ein. Das ist jetzt nicht so theologisch, vielleicht ganz tief, aber guckt, ob er willkommen ist. Kann ich hier landen? Oder kommen die ganz gut ohne mich klar? Machen die ihr Ding? Ich glaube, das ist die erste Haltung, die wir brauchen, um Gott zu begegnen. Ist, ja, du bist willkommen. Ja, wir wollen dir Raum geben. Ja, wir gucken da nicht die ganze Zeit auf die Uhr, wie lange du brauchst. Ja, wir machen unsere Herzen bereit für die Begegnung mit dir. Ich habe hier nochmal in den Text geguckt, der ist jetzt mehr Aufhänger heute, als dass ich da jetzt Vers für Vers durchgehe. Aber ein paar Dinge sind mir aufgefallen. Hier in 2. Chronik 5, da ist davon die Rede, die Priester hatten sich geheiligt. Das war sozusagen, das gehörte zur Aufgabenbeschreibung, dass sie sich bereit machen, gab es bestimmte Wege, bestimmte Gebete und so weiter, dass sich bereit machen für die Begegnung mit Gott. Haben wir schon mehrfach jetzt drüber gesprochen. Ich sage, ja, Herr, ich will ganz dir gehören. Ja, diese Zeit soll ganz dir gehören. Ja, dieser Ort soll ganz dir gehören. Das heißt dieses, wir heiligen uns ihm. Und ja, wir wollen auch Dinge ablegen, die dir im Weg sind, die dich hindern, die du nicht willst. Dann fangen sie hier an mit Lobpreis. Mit 120 Bläsern, das ist uns ganz schön gescheppert haben. Anbetung ist ein Raum, in den Gott gerne eintritt. Und sie sind eins da drin. Es war, als wenn es einer wäre, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme, loben und danken dem Herrn. Also da, wo Einheit ist, wo die Kinder Gottes zusammenkommen, eins sind, da tritt Gott, glaube ich, gerne ein. Ich sage nicht, dass das Methoden sind, wie wir Gott bewegen kann. Oft sind diese Dinge auch die Auswirkung davon, dass Gottes Gegenwart kommt. Dann wirkt er Anbetung, dann führt er in die Anbetung, dann heiligt er uns und so weiter. Ja, dann macht er uns eins. Aber das sind Dinge, die sozusagen zu einem Umfeld gehören, in dem Gott gerne eintritt. Ja, und eben diese Herzenshaltung, die sagt, Herr, ich brauche dich. So wie dieser Schmied, der gebetet hat, Herr, wie soll ich noch an dich glauben, wenn du dich jetzt nicht zu deinem Wort stellst? Das ist ein kühnes Gebet des Glaubens. Aber es war diese Haltung, ich habe keinen Plan B, als dass du kommst. Ich brauche dich. Na, wir können das mit Fasten ausdrücken, das ist so dieser äußere Ausdruck. Ja, ich hungere nach dir, Herr. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und wir wollen das ehren, ihr Lieben, wo er im Kleinen wirkt, wo er im Verborgenen wirkt, wo er sagt, ja, ich habe jetzt nichts gespürt, aber ich habe Gottes Wort gehört und das ist gut für mich. Ja, das wollen wir nicht abwerten. Aber ich möchte euch einfach ein bisschen den Appetit wecken. Ich hoffe, der Heilige Geist weckt ihn, ja, dass er mehr für uns hat, dass er uns in einer tieferen Weise begegnen will. Dir in deinem Kämmerlein, uns, wenn wir versammelt sind, und dass wir uns nach ihm ausstrecken. Ich habe von diesem Samstagabend letzte Woche erzählt, bei der Freizeit. Ich habe da noch eine ganze Weile vor Gott gelegen im Gebet, als dann schon vorbei war, nach 10, und auch geweint vor ihm. Und mein Gebet war eigentlich, Herr, lass das jetzt nicht so ein einmaliges Freizeithoch sein, sondern geh weiter mit uns. Geh weiter mit uns, führ uns in eine neue Dimension deiner Gegenwart. Und vielleicht ist das auch dein Herzensanliegen. Vielleicht kann ich dir da ein bisschen Mut machen darin, dich auszustrecken. Und wir wollen die nächsten Wochen, wie gesagt, wollen wir auch noch tiefer in die Thematik reingehen, wird es nächste Woche gleich weitergehen. Ich lade euch ein, euch aufzumachen. Und ich lade euch ein, zu beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du der Lebendige bist. Dass du der Heilige bist. Dass du der Gnädige bist. Dass du der Liebende bist. Herr, du bist manchmal so erschreckend und du bist so wunderschön. Und ich bekenne, ich will nichts mehr als dich. Und da, wo in meinem Leben Dinge sind, die eine andere Sprache sprechen als mein Bekenntnis, da brennen sie weg mit deinem heiligen Feuer. Nimm die Kohle vom Altar. Reinige mich und heilige mich. Herr, ich sehne mich danach, tiefer in deine Gegenwart zu kommen. Und ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde tiefer eintauchen und erfahren, wie du kommst in Kraft. Sagen wir, komm, Heiliger Geist. Erfülle du die Herzen deiner Gläubigen. Zünde in uns an das Feuer deiner heiligen Liebe.